Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Herzlich willkommen dazu. Heute Abend zu Gast die elegante Elissa Hirsemann. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Mit Willis Earl Beale. Dann haben wir den juvenilen Jürgen König. Schönen guten Abend.
Gut, dass du nicht senilen gesagt
juvenil,
hast. Danke.
Juvenil. Mit Graham Coxons neuem Album. Dann der charismatische Christian Schröder. Schönen guten Abend.
Ja, hallo.
Dr. John im Gepäck. Der gerechte Germa Redlich dreht an den Reglern. Guten Abend. Ja, ich bin der androgyne Andreas und herzlich willkommen und wir beginnen
heute.
Mit Dr. John, der legendären Figur aus New Orleans und seinem neuen Album Locked Down.
Ja, wenn man über Dr. John spricht, muss man natürlich über eine Stadt sprechen, New Orleans. New Orleans war sozusagen das Freudenhaus der USA. In den Modellen des Rotlichtdistrikts Storyville spielten Pianisten und Kapellen und erfanden den Jazz. Als die Bordelle 1917 von den Bundesbehörden geschlossen wurden, schifften sich die Jazzmusiker dann, so sagt die Legende, also Figuren wie Louis Armstrong, Jelly Roll Morton oder King Oliver, auf dem Mississippi ein und brachten ihre Musik in den Norden, nach Chicago und New York. New Orleans ist vor allem ein Schmelztiegel der Kulturen. Hier verschmolzen afro-kubanische, kreolische, franco-amerikanische Einflüsse zu einem ganz eigenen Voodoo-Swamp-Blues-Gemisch. Einer, der alle diese Stilformen quasi mit der Muttermilch aufgesogen hat, ist Dr. John, der 1940 als Malcolm John Reibenack Jr. in New Orleans geboren wurde. Der Legende nach begleitete er als Kind seinen Vater durch die Musikkneipen der Stadt, wo der Vater die Platten in den Jukeboxes auswechselte. Er spielte Klavier und Gitarre, freundete sich mit dem legendären New Orleans Blues-Pionier Professor Longhair an und nahm ab 1957 als Studiomusiker für das Ace Records Label seine ersten Platten auf. 1962 zog Dr. John von New Orleans nach Los Angeles, wo er sich als Musiker und Arrangeur bei Produktionen von unter anderem Frank Zappa, den Rolling Stones, Phil Spector, Aretha Franklin oder Kenneth Heath verdingte. Seine Solo-Karriere begann dann 1968 mit dem Album Gris Gris, auf dem er als The Night Tripper in einer wüsten Mischung aus Voodoo-Zaubersprüchen und kreolischem Soul die Hippies erschreckte. Er trat damals in einem wilden Kostüm auf und mit einem Totenschädel auf dem Klavier. Sein größter Hit wurde das Stück White Place, Wrong Time, eine Zeile, die auch die ganze Karriere von Dr. John meinen könnte. Denn zur richtigen Zeit am richtigen Ort war Dr. John tatsächlich nie. Er wurde und wird zwar von Kollegen und Kritikern geschätzt, verhalf Van Morrison zu einem Comeback, aber kommerziell erfolgreich war er eigentlich nie. Er hielt sich lange mit Kompositionen für Werbespots und Beiträgen zu Hollywood-Soundtracks über Wasser. Spätestens in den 90er Jahren verlor aber sein bis dahin psychedelisch und sehr schroffer Blues seine Ecken und Kanten, was ihm 2008 auch einen Grammy für das Album City That They Had Forgot einbrachte. Das war sein musikalischer Beitrag, mit dem er das vom Wirbelsturm Katrina gebeutelte New Orleans feierte. Zeit also für ein Comeback für Dr. John. Dafür hat er jetzt keinen geringeren als den Auerbach gewonnen, den Sänger und Gitarristen der Black Keys. Der hat das neue Album Lockdown produziert, mit einer jungen Band in einem Studio in Nashville eingespielt. Und ja, tatsächlich so brodelnd, wild und ungestüm hat die Musik von Dr. John seit seinen Anfängen als Night Tripper nicht mehr geklungen. Wir hören jetzt das erste Stück, die Single Revolution.
Ah, vielleicht haben Sie gerade so ein komisches Geräusch gehört, so ein Klong, Bong, Bong. Das war mein Kopf, der auf den Tisch knallte, weil ich mich so tief verneigte vor Dr. John und seiner neuen Platte Locked Down. Das war das Stück Revolution aus diesem Album hier im Soundcheck auf Radio 1. Unfassbar, unglaublich, grandios, wie aus dem Jahr 1973 gefallen. Er ist, es kann nur Voodoo sein oder ich weiß nicht was oder die Magie des Dan Auerbach und Ende Diskussion, viermal Hit, fantastische Platte.
Okay, nächste, einverstanden.
Wir müssen noch zwei Stück hören.
Wir wollen auch.
Müssen.
Ich war in dem Falle wirklich ehrlich froh, dass ich in der Regel, wenn ich mich auf diese Sendung vorbereite, gar nichts lese, bevor ich die Alben auflege. So wusste ich also nicht, dass Dan Auerbach produziert hat und nahm die Platte in die Hand und dachte, naja, Dr. John, nicht schlecht, aber wird wohl nichts Sensationelles werden. Und als dann der dritte oder vierte Song begann, dachte ich, was ist denn mit dem passiert? Ist der irgendwie verzaubert worden oder so? Und dann las ich, dass Dan Auerbach das produziert hat. Es ist sicherlich schon ein großer Einfluss. Ich meine, ich find's lustig, der geht hin zu ihm nach New Orleans, klingelt an der Tür und sagt, ich bin übrigens Dan Auerbach und ich würde gerne die beste Platte produzieren, die du in den letzten Jahren gemacht hast. Und der sagt nicht etwa, sag mal, hast du eine Macke, sondern sagt, ja, du hast recht, meine Kinder haben schon zu mir gesagt, du sollst einer von den Guten sein, komm mal rein. Und dann kommt so eine phänomenale Platte dabei raus. Da kann man sich doch nur freuen, oder?
Ja.
Ja, diese Verbindung ist auf jeden Fall kosmisch. Also, es hätte nicht besser kommen können. Man hätte es sich nicht besser ausdenken können, was jetzt hier wahr geworden ist. Viermal Hit, Ende.
Na, hören wir einfach mal das zweite Stück. Und das ist, glaube ich, wieder magisch. Getaway heißt es.
Ist alle magisch, ja.
Kaum vermag ich zu sprechen, Tränen netzen meine Wangen. Was für ein unglaubliches Stück, Dr. John, Getaway. Und ganz infiziert und beeinflusst und natürlich rund gemacht mit einem Riesenhaufen Black Keys Magie. Dan Auerbach hat das Ganze hier produziert und meine Güte, was für ein Track. Dr. John ist 72 Jahre alt, muss man vielleicht mal erwähnen. 72 jetzt, ja. Gut. Hat war im Prinzip schon ein paar Mal tot, hat eine wirklich unglaubliche Geschichte. Ist ja interessanterweise zurückgekommen nach Katrina mit der Wut auf das, was da passiert ist. 2005 hat er zwei wirklich ordentliche Platten gemacht, die getrieben waren von dieser Wut auf das Versagen der US-Regierung etc. Aber hier tatsächlich kommt dann alles wieder zusammen. Und mein Gott, dieser Typ, diese Überfigur, diese magische Figur, findet, warum klingelt der da? Warum? Das ist die Gestirne wollten es, glaube ich. Dan Auerbach klingelt bei Dr. John und wir haben ein großartiges Album.
Aber es war irgendwie logisch, oder? Dass das passiert.
Fast, ne? Ja.
Wirklich. Und ich finde auch, der könnte so eine Art Rick Rubin werden, der irgendwie sich so alte, angestaubte Genre raussucht, ältere Herren und die dann so pimpt und die klingen auf einmal total frisch.
Fast sogar der coolere Rick Rubin, also zur Zeit. Und übrigens möchte ich mal kurz einwerfen, wenn noch mal irgendjemand was gegen Gitarrensoli sagt, der kriegt richtig Ärger mit mir. Also stellt euch doch mal den Song eben ohne dieses wundervolle Solo zum Schluss vor.
Von einem Mann, der eigentlich kaum Gitarrensoli spielt, obwohl er in einer Band spielt, die aus Gitarre und Schlagzeug besteht. Ja, ja. Ich meine, das Spannende ist hier natürlich, dass Dr. John ja ein Genre für sich eigentlich ist, eine Klasse für sich. Und es wird auch kein einziges Mal in diesem Zusammenhang das Wort Retro fallen, weil das ist klassische Musik, die fast jedes, was uns heute umgibt an Klängen, ja, in den Genen hat. Denn alles an Popmusik kommt ja aus New Orleans. Und was ich halt so fantastisch finde, ist, Dr. John ist ein Typ, der ja eigentlich einen Übersetzer braucht, wenn man den so reden hört. Man versteht ihn nicht, er redet einen total verquasten Lingo, der total seltsam ist. Der ist auch nicht beeinflussbar in dem Sinne, weil er wie so eine riesige alte Kröte hinter seinem Piano sitzt. Und wenn man dem sagt, dann mach doch mal so. Und da muss offensichtlich auch jede Menge Respekt gewesen sein. Da kommt so der Spacko an. Ich meine, Auerbach ist der ist Mitte 30, glaube ich, oder sowas. Und trotzdem.
Und der hat ja ausschließlich junge Musiker mitgebracht, ne? Die ja.
Und das Tolle ist, wenn man
zweckdienlich gearbeitet haben.
Wenn man die Platte mal aufklappt, also gerade beim Stück, was wir gehört haben, da sieht man das ein, so ein Foto, so ein großes Schwarz-Weiß-Foto, wo Auerbach auf einem Bein steht, das andere so angewinkelt hat und gerade völlig abgeht. Und ich glaube, so waren diese Sessions auch. Also Dr. John sitzt da so an so einem billigen Keyboard und um ihn herum rocken diese jungen Typen, weil sie irgendwie in Wahnsinn Spaß haben und vielleicht auch wissen, dass gerade was Irres passiert.
Der Unterschied zu Rick Rubin ist halt, dass das nicht so eine Stripped-Down-Version ist, also wie beim späten Johnny Cash, also den er dann so akustisch oder semi-akustisch aufgenommen hat, sondern hier wird ganz viel reingepackt. Ne? Also wir hatten, was wir da eben gehört haben, das war so fast Afrobeat-artige Polyrhythmik, wahnsinniger Funk-Bass. Zwischendurch erklingt immer wieder so eine billige Kirmesorgel und dann eben dieses wahnsinnige Black Keys-artige Gitarren-Solo am Ende. Also der wird ziemlich viel aufeinander geschichtet und es klingt aber trotzdem unglaublich filigran und leicht irgendwie. Mhm. Ist schon erstaunlich und verdient absoluten Respekt, finde ich.
Und ich glaube auch, was ganz wichtig ist, anders als bei Rubin, der ja sozusagen Gelder generieren muss für seine Firma, bei der er mehr oder weniger nicht nur angestellt ist, sondern deren CEO er teilweise ist. Hier geht es, glaube ich, nur um die Musik. Also hier geht es wirklich nur darum, die beste Dr. John-Platte zu machen, die er seit 30 oder 35 Jahren gemacht hat. Und vielleicht weiß Auerbach inzwischen auch, wenn es eben so gut ist, dann wird es sich auch verkaufen. Letztlich egal. Aber es ist nicht der erste Gedanke zu sagen, wir machen jetzt mal was sich irgendwie kommerziell verwerten lässt. Weil sonst wäre es nicht so unglaublich.
Lass mal noch was hören.
Wir hören noch einen. Iluaga oder so ähnlich. Iligua. Ja, wenn jetzt noch irgendjemand Zweifel hatte, die wurden mit diesem Song hinweggewischt. Was für eine Fusion. Ich wurde noch mal kurz aufgezeigt, wo denn der Hip-Hop herkommt, der Beat, der da gespielt wurde. Alles drumherum ist auch brillant. Iligua, Dr. John, produziert von Dan Auerbach. Lockdown heißt diese Platte. Kaufen Sie die oder wir sind keine Freunde mehr. Und das hier ist die Wertung.
Hit, 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 Hit.
Ein bisschen überraschend, oder?
Hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Ja, es geht hochklassig weiter, kann ich gleich schon mal ein bisschen verraten. Graham Coxon, gebenedeit durch seine Zusammenarbeit mit Damon Albarn. Ich finde, jeder, der Damon Albarn schon mal begegnet ist, ist eigentlich ein besonderer Mensch. Ich durfte zweimal in seiner Nähe dieselbe Luft atmen. Graham Coxon, der frühere Gitarrist von Blur und jetzt vielleicht wieder Blur, das wissen wir alles noch nicht so richtig, hat eine Soloplatte gemacht, A&E. Jürgen König, bitte.
Ja, geboren 1969, also noch gar nicht so alt, in lustigerweise in Niedersachsen, da wo Bundespräsidenten herkommen, die nicht so lange im Amt sind. Mit 12 hat er sich dann selber Gitarrespielen beigebracht, Saxophon auch und Schlagzeug. Sein Vater war Besatzungssoldat in Deutschland und seines Zeichens Musiker in der Militärkapelle. Daher also offensichtlich die Affinität zur Musik. Seine musikalischen Vorbilder zu Anfang, seine Lieblingsband war The Jam. Und an der Schule lernte er einen gewissen Menschen kennen, den wir hier gerade schon erwähnt haben, Damon Albarn. Und mit dem gründete er dann auch Blur, mit denen er 7 Alben machte, wobei auf dem letzten Album nur ein einziger Song noch drauf ist, an dem er beteiligt war. Alles andere wurde weggelöscht. Nebenbei studierte er noch Kunst, hat alle seine Cover selber gestaltet und auch das Blur-Cover vom Album 13 oder 13. Trotzdem hat Coxon immer irgendwie auf Kriegsfuß mit den Musikern gestanden. Albarn ist ja, man weiß das ja so halbwegs zumindest, dass er doch ein relativ militanter Leader ist und das hat Coxon gar nicht so richtig gefallen. Demzufolge sprach er dann dem einen oder anderen flotten Drink zu, was an Albarn auch nicht gefiel. Es endete letztlich auch in einer Entziehungskur, aber Albarn hat gesagt, auch wenn du jetzt ausgestiegen bist aus der Band, was Coxon dann auch machte, nach dem Think Tank Album war er weg von Blur. Blur war dann aber auch vorbei, aber Coxon sagte immer wieder, wenn du willst, du kannst jederzeit zurückkommen. Das ist so eine Art doch Jugendfreundschaft, die auch wohl bis heute noch hält. Es gab eine Single von Blur nochmal 2010 zum Record Store Day, Fools Day hieß der Song. Dann gab es 2 Konzerte mit Blur im Hyde Park 2010, wenn ich mich recht entsinne, wo Graham Coxon auch wieder dabei war. Insofern wissen wir also wirklich nicht, ob er nun noch Blur-Mitglied ist oder nicht. Wir wissen ja noch nicht mal, ob Blur eigentlich noch existiert oder nicht, wobei sich die Gerüchte verdichten, dass Blur wirklich jetzt an einem neuen Album arbeiten. Egal. Coxon war immer irgendwie beteiligt als Songwriter an diesen ganzen Sachen. Er hat aber auch immer schon Soloplatten gemacht, auch zu Blur-Zeiten schon. Und die waren ja, wie sage ich's, durchwachsen. Ich habe zwar alle, hast du ja vorhin schon mal erzählt, Andreas, und ich finde auch auf jedem Coxen-Album 2, 3, 4 Songs, die irgendwie brillant und irgendwie genialistisch sind, aber so die richtigen Knaller waren es nicht und an das Niveau von Blur ist er da nicht so richtig rangekommen. Jetzt also das 8. Solo-Album. A, wie heißt es? E plus A.
Accident and Emergency.
Er hat sich den Produzenten Ben Hillier, wird er ausgesprochen so? Man weiß es nicht. Hillier. Der hat jedenfalls das letzte Blur-Album auch produziert. Den hat er sich geschnappt und dann haben die sich ins Studio gesetzt. Und zwar nicht auf der Seite hinter der Scheibe, sondern vor der Scheibe. Die haben also alles neben diesem 80er-Jahre, ein deutsches 80er-Jahre-Techno-Mischpult haben sie wohl verwendet. Und dann haben die da rumgezupft, mehr improvisiert. Coxen hat Gitarre gespielt, seine Ideen einfach losgerotzt. Und Hillier hat ein bisschen mitgemacht, ein paar Sounds gemacht. Und so entstanden diese Stücke, die sie dann irgendwann nochmal in einem richtig teuren Studio überarbeiten wollten, was aber misslang und deswegen sind die Stücke so rau und so unbehauen geblieben, wie sie jetzt auf diesem Album zu hören sind und es ist wirklich alles anders als das, was man von Coxen Solo gehört hat. Wir hören ein What'll It Take.
Graham Coxen von seiner Platte A&E, What'll It Take, hier im Soundcheck auf Radio 1.
Wunderschöne Frage, die er stellt. Was braucht es, um Leute zum Tanzen zu bringen? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich so schlecht bin.
What's wrong with me? Ja.
Ja, sehr schön.
Er hat ja seine Platte selber als Album voller Electronic Dance Music bezeichnet. Allerdings Tanzmusik für Menschen, die sich nicht trauen, öffentlich zu tanzen, also für Autisten. Das kam dem jetzt noch am nächsten, was wir gerade gehört haben. Was mich so daran stört, ist, dass es irgendwie so ein komischer 90er-Jahre Indie-Rock mit Techno-Fusions-Sound ist, der so stehen geblieben ist und dass er immer wieder dann, wenn es irgendwie schön zu klingen beginnt, das so kaputt machen muss mit Verzerrungen, mit monotonen Maschinenrhythmen also das klingt für mich retro tatsächlich auf eine ungute Art.
Wollen wir jetzt nicht mal in Abrede stellen. Ich würde sogar mit Retro noch viel weiter gehen, weil von der Aufnahmeweise und von der Vorgehensweise überhaupt, wie die Stücke entstanden sind, letztlich das gemacht hat, was Can schon in den 60er Jahren gemacht haben. Hinsetzen, spielen und gucken, was rauskommt und das die besten Stellen nehmen und verwenden. Das würde ich ihm jetzt nicht zum Vorwurf machen. Was ich wirklich erholsam finde, ist, dass er endlich mal was anderes macht, als das, was er auf den anderen 7 Alben getan hat, nämlich versucht hat, schön zu klingen und irgendwelche Singer-Songwriter teilweise zu imitieren, also speziell auf dem letzten Album, was ja relativ akustisch war.
Man muss allerdings auch sagen, dass es die Platte macht es einem nicht leicht. Also das ist ein bisschen Arbeit. Was ich aber sehr schön finde, ist so die Haltung, die dahinter steht. Das ist so ein bisschen, also für mein Gefühl, so eine Art exzentrisch ramponierter Hedonismus. Also irgendwie, es gibt da noch einen anderen Song auf dem Album, der heißt Meet and Drink and Pollinate, also im Prinzip so eine vertonte Wochenendroutine vieler.
Fressen uns auf, ne?
Genau, vieler, ja. Briten. Ja. Also entweder fuck or fight. Und er fasst einfach so bestimmte Dinge sehr gut zusammen in manchen Songs. Das gefällt mir gut.
Tja, diese Platte lässt dann auch hören, endlich mal, was Damon eigentlich an ihm findet, glaube ich. Nämlich, er ist die Erdung. Er ist derjenige, der rocken kann. Er ist derjenige, der auf die Gitarre einschlagen kann und auch gut Gitarre spielt. Und er ist eben genau der Gegenentwurf zum Art School, obwohl er ja auch auf der Kunstschule war, aber zum spinnerten Damon Albarn. Wir hören ein nächstes Stück und das heißt, vielleicht ist es an den Singer... den Sänger gerichtet, wissen wir nicht.
Ja, auf jeden Fall ist es noch etwas härter jetzt.
Bar-Singer Graham Coxen aus seinem Album A&E hier im Soundcheck auf Radio 1. Und auch das ist wieder ein Beispiel dafür, warum mir diese Platte diesmal gefällt, denn sie ist tatsächlich anders produziert als das, was er vorher gemacht hat. Das war ja auch im Solo, es waren Soloflüge, die aber am Computer zusammengestückelt wurden. Also der hatte dann auf seinen Alben, wurde immer wieder sein Pro Tools Techniker erwähnt, also derjenige, der die vielen, vielen Takes, die da irgendwie aufgenommen worden waren, zusammengeschoben und gemacht hat. So klang das auch. Aber hier habe ich das erste Mal das Gefühl, dass da Raum ist, dass das atmet, dass er auch befreit aufspielt, also dass er niemandem, vor allem wahrscheinlich seinem alten Kumpel Damon, nichts mehr beweisen möchte, sondern nachdem die sich jetzt wieder angenähert haben und sich ausgesprochen haben und wahrscheinlich so nach 18 Bieren dann auch heulend in den Armen irgendwie lagen und sagen, ich liebe dich, ja, ich liebe dich eigentlich auch, dass er jetzt so eine Platte machen konnte.
Obwohl ich mir, also nach mehrmaligem Hören, habe ich mir dann so vorgestellt, wenn diese Platte ein Ort wäre, ich glaube, ich wäre da nicht gern. Also das wäre zwar wahrscheinlich ein total spannender Ort, aber ich finde, es auch irgendwie so ein bisschen so negative Energie dabei. Ich weiß nicht wieso, aber also ich habe mich dann gefragt, wie es eigentlich um seinen Seelenheil bestellt.
Das ist der Grund, warum Jürgen und ich uns da sehr wohl fühlen. Wir häufig diesen Ort besuchen und öfter mal ein Bierchen daneben oder mal einen Schuss setzen. Das ist aber, glaube ich,
jetzt
genau das Ding.
Noch nicht sowas.
Es gibt hier so ein Infomaterial zur Platte, wo er eben auch, er wohnt seit 20 Jahren in Camden, glaube ich.
Und fühlt sich da eigentlich richtig unwohl, ne?
Weil das sich alles so verändert hat. Er mag keine offenen Plätze. Also so, es muss alles irgendwie so cramped und was weiß ich sein. Er ist so der typische, das Bild dieses typischen Briten, der in so einem untergeheizten
in so einem Boxschuh.
Mir Kaffee, weißt du, wo es Erbsenpüree mit Kartoffelbrei gibt und es ist immer noch verraucht und der Tee und draußen regnet's und so, das, weißt du, schiefe Zähne, fleckige Haut, unrasiert, 15. Zigarette, oder dabei ist es erst 7 Uhr morgens oder, also dieses Bild ist der und da kommt er, glaube ich, auch nicht von weg, obwohl er nicht mehr trinkt.
Ich habe den vor ein paar Jahren mal live gesehen mit seiner Band bei einem seiner Soloalben und da hatte man das Gefühl, dass er sich im Gegensatz zu Damon Albarn, der ja da irgendwie zu leben scheint, dass der sich auf der Bühne gar nicht wohl fühlte. Er war unsicher und guckte immer auf seine Musiker und sang auch so ganz leise und verstohlen, so als wenn er gar nicht zu seinen Songs stünde. Und das scheint irgendwie jetzt anders zu sein.
Aber was Elissa gerade gesagt hat, ist lustig. Ich habe im Word Magazine, das die gebildeten Stände ja gerne lesen, eine kleine Kritik gelesen. Da schrieb die Dame, das ist so ein bisschen ein Trip, manchmal ein bisschen Zahnarzt und am Ende hat man irgendwie Kopfschmerzen und das kann aber auch ganz gut sein, aber andere würden wieder zur Tablette greifen und ich hatte das gelesen, anders als Jürgen, ich lese ja vorher mal alles, damit ich ungefähr weiß, was ich von der Platte zu halten habe, weil ich zu faul bin, mir eine eigene Matte, nein, natürlich nicht. Ich hatte das gelesen, dachte so, um Gottes Willen, was kommt da jetzt auf mich zu? Und dann habe ich das gehört und denke so, ja genau, das ist das. Also du kriegst Kopfschmerzen, aber das muss manchmal auch sein.
Und trotzdem, finde ich, hörst du auf dieser Platte, wie wichtig der eigentlich auch für die Entwicklung des Sounds von Blur ist. Also jetzt gerade bei dem Song, den ich hier noch vorhabe zu spielen. Da sind solche aberwitzigen Harmoniewechsel drin, die mich sehr, sehr an Blur erinnern, aber natürlich alles komplett überspitzt und in einen Felsblock geschlagen, aber mit viel Freude und Wonne. Wollen wir den schnell mal reinhören? Der heißt auch noch Running for Your Life.
Graham Coxon, Running for Your Life aus seinem Album A&E. Sehr hübsch, wie zwei in dieser Runde finden mit dieser Wertung.
Geht in Ordnung. Hit.
Schröder und Hirsemann sagen, diese Platte geht in Ordnung. König und Müller sind sozusagen der Deutungshoheit mit der Analyse und
auch mit doppeltem Stimmrecht sowieso.
Absolut. Ja. 18 Mal Hit.
Und mit dreifachem Alter.
Es ist so einfallslos und so armselig.
Und ihr ärgert euch trotzdem.
Sabber.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Auf Radio 1.
Sympathische Lo-Fi-Band aus England, die ihre neue Platte in 4 Tagen in New York aufgenommen hat. Und so klingt die auch, aber das soll auch so sein. Und der Titel gerade hieß, bleib hier und kümmere dich um die Hühner. Stay here and take care of the chickens. Das sage ich mir auch immer nach der ersten Stunde vom Soundcheck. Bleib hier, nein. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde, Elissa Hirsemann.
Ich bin ja tatsächlich ein Chicken, ne?
Ja, und who is the cock? Jürgen König, schönen guten Abend.
Ich sag jetzt lieber nix.
Christian Schröder ist auch hier geblieben. Germa Redlich ist unser Techniker. Mein Name ist Andreas Müller und wir begeben uns jetzt in die Welt von Mike Wexler und seinem Album Dispossession. Tatsächlich so auszusprechen, weil nach dem Dispo 2S folgen, also ja, ein seltsames Wortkonstrukt dieses Mannes, der mir völlig unbekannt war, bis mir diese Platte zuflog. Und ich habe auch wenig über ihn gefunden, außer dass er in Brooklyn gearbeitet hat an diesem Werk und das in den letzten 3-4 Jahren mit Unterstützung von Avantgarde-Musikern aus der New Yorker Szene. Und ich höre das und denke, was ist das denn? Ist das die Platte, die Syd Barrett nicht mehr machen konnte? Ist Robert Wyatts Seele in den Körper dieses stattlichen Kerls gefahren, der nun so gar nicht aussieht wie Robert Wyatt? Nämlich er hat langes, wallendes Haar, ein wenig lockig. Könnte auch als Unterwäschemodel gehen, ist aber eher interessiert an einer Art Singer-Songwriter-Tum, das sich aber elektronischer Dinge bedient und tief verwurzelt ist in so einer ganz klar britischen Psychedelia, die man später auch mal Canterbury-Szene nannte. Aus Canterbury kamen halt so ein paar Bands, die dann sich in den Prog-Rock bewegten und ja, wie auch immer. Also mehr kann ich zu ihm tatsächlich gar nicht sagen, außer dass ich in eine seiner psychedelischen Fallen getreten bin, denn das macht diese Musik mit einem, wenn man sich in sie begibt. Sie ist wie so klebriges Fliegenpapier, von dem man nicht mehr wegkommt. Hier ist ein erstes Stück aus diesem Album und das heißt, in wenigen Sekunden kann ich sagen, wenn ich es hier denn lesen kann, ich kann es nicht sagen, ich sag's gleich. Pariah heißt dieses Stück von Mike Wexler aus seinem Album Dispossession und ich bin nicht nur diesem Stück völlig verfallen, unglaublich, völlig unerwartet wird da ein Sound gechannelt, der nicht so einfach zu machen ist, der eigentlich verhaftet ist in einer ganz bestimmten Zeit, aber dieser Typ kriegt's hin, was Spannendes für jetzt draus zu machen, finde ich jedenfalls.
Wir haben ja heute wirklich eine Menge sonderbarer Musik, aber diese Platte ist für mich persönlich die rätselhafteste Platte. Nach dem Hören, also am Ende des Albums, wusste ich überhaupt nicht mehr, wo ich eigentlich gerade bin. Und bei der Vorbereitung, weil über ihn gibt es ja wirklich wenig über Mike Wexler, habe ich so ein bisschen quergelesen und da fiel öfter das Wort Space. Und dann dachte ich so, ja genau, Space nicht im Sinne vom Raum, sondern eher Space im Sinne von Weltall. Also ich hatte dann so eine Assoziationskette, die sich so freisetzte und dachte so, genau, das ist Sternstaubmusik. Das sind so Songs ohne Gravitation. Also die schweben so im Universum herum. Da gibt es keine Materie mehr und kein Gewicht. Also es ist so schwerelos. Und ich habe dann so gedacht, ich glaube, ich stehe manchmal auf Bodenhaftung.
Das ist bei mir genau das Gegenteil. Ich bin froh, dass ich da jetzt nicht auf der Erde rumstehen muss, sondern dass ich mich auf diese Umlaufbahn mitbegeben kann. Was ich lustig finde, ist natürlich Musik, die ja in meiner Lost in Music Sendung ohnehin sozusagen, die ist ja wie dafür komponiert. Aber er macht eben nicht das, was alle anderen jetzt machen, was so angesagt ist. Die Musik von den traurigen, bärtigen jungen Männern. Ich weiß nicht mehr, ob der bärtig ist. Nee,
ist er nicht.
Der hat natürlich so ein bisschen Folk-Rock drin, er hat so ein bisschen Art-Rock drin, wie ich aus den 60s kenne. Er hat natürlich auch eine Singer-Songwriter-Attitüde, aber er macht das, was ich so bewundere daran, er hebt das alles auf so eine neue Stufe. Also wie man sagt man so schön, die Summe ist mehr als die Einzelteile. Na, ihr wisst schon, dass da dieses berühmte Wort, dass die Summe mehr als ihre Einzelteile ist. Und das
einzelne Teil sind mehr als die Summe.
Sowas jedenfalls. Ihr wisst, was ich meine. Und das gefällt mir. Der hat so ein feines Gespür für Stimmungen, die er erzeugt und auf die er ihn mitnimmt. Und du kannst diesen nicht entweichen. Du musst es einfach hinnehmen und musst dich fallen lassen. Diese Musik funktioniert aber wirklich nur beim Zuhören. Ich erzähle ja immer gerne, dass ich, wenn ich junge Kolleginnen mitnehme im Auto, dann denen die Platten vorspiele und zu hören, was die denn dazu sagen. Und die Kollegin wollte sich aber lieber unterhalten und sagte, die Musik stört. Und da hat sie natürlich recht. Das ist wirklich Zuhörmusik und ich glaube auch Musik, die man wirklich alleine hören muss, ohne dass jemand noch viel drumherum redet.
Ich bin auch schwer beeindruckt. Also der Mike Wexler kommt offenbar aus dieser Weird Folk Bewegung, also hat ein erstes Album gemacht, Sun Wheel, was sehr ruhig und folkig sein soll. Und das ist jetzt eigentlich so völlig zeitlose Musik, also die eben ja auch vor 30 Jahren hätte aufgenommen sein können. Sehr sphärisch, psychedelisch, ideale Late Hour Musik eigentlich. Und dann, ja, das entwickelt so einen Strudel, in den man so hineingerissen wird. Ich finde das schon ziemlich toll.
Mike Wexler und das Stück Prime aus seiner Platte Dispossession. Und wen es interessiert, VfB Stuttgart und Dortmund trennen sich 4-4 am Freitagabend, während ich hier mich auf die Musik konzentriert habe, die Kollegen in iPads und an ähnliche Dinge gestarrt und schrien herum, weil da offensichtlich die Schlussphase sehr spannend war. So ist das.
Musik und Fußball.
Ja.
Tödliche Kombination.
Das geht hier aber nicht. Man muss bei dieser Musik bleiben. Er hat, wie gesagt, das über mehrere Jahre aufgenommen, was man der Platte überhaupt nicht anhört. Sie ist wie aus einem Guss. Was daran liegen mag, dass er zwar eine ziemlich klare Idee von seinen Songs hatte, aber als er sie eingespielt hat mit den Gastmusikern, quasi in letzter Sekunde die Arrangements aufgerufen hat und dann wurde das alles im Prinzip live eingespielt. Daher vielleicht auch diese, ja, es ist ja eine Leichtigkeit, eine, Elis hat eben gesagt, die Materie ist weg irgendwie, aber es ist auch eine unglaublich konzentrierte Musik, sie ist unglaublich konzentriert eingespielt. Etwas, was ich heute sehr selten finde, also dass wir wahnsinnig viel Raum haben in der Musik, aber trotzdem eben eine Spannung. Während ja dann die Spannung häufig doch bei vielen Produktionen erst dann an der Endproduktion am Rechner sozusagen draufgedrückt wird. Und ich weiß, gibt es LSD noch? Kann man das noch kaufen? Ich hätte jetzt gerne was. Mal gucken. Also, toll.
Ich finde lustig, lustig ist das falsche Wort. Die Platte ist zwar irgendwie entrückt, also die ist ja nicht so der Realität verhaftet, was die Stimmung betrifft, aber sie ist nicht so weltfremd, wie man sonst so von diesen selbstverliebten, traurigen Menschen, die dann ihr Leid besingen. Das höre ich da nicht. Das ist einfach, der lebt in seiner Welt und hat seine Mitmusiker geschafft, dort mit reinzuziehen und dann auch uns noch. Der Mann ist gefährlich, der wird die Weltherrschaft übernehmen irgendwann, glaube ich.
Das ist so eine Art, ich habe das als Soundmantra empfunden irgendwie. Und was ich ihm wirklich hoch anrechne, ist, dass, ich finde, es hört sich an, als wäre es einfache Musik, weil die Abfolge der Sound so ein bisschen formelhaft klingt. Aber dann wird es, also nicht nur manchmal, sondern sehr oft, es wird einfach total unberechenbar. Und trotzdem hatte ich, trotz dieser Schwerelosigkeit hatte ich echt Schwierigkeiten auf Albumlänge mich da anzudoggen. Mhm. Ich weiß nicht wieso, aber ja.
Du bist zu vorsichtig.
In dir ist auch noch nicht so viel zerbrochen wie in anderen von mir.
Ja, weiß ich nicht.
Ja, oder wir tapsen einfach bärenhaft in die Fallen, die er ausgelegt hat.
Weil wir so plump sind von Gemüt her.
Kleben an seinem Papier. Nein, wir sind natürlich ausgewiesene Feingeister. Sonst könnten wir das ja gar nicht gutieren.
Prost.
Spectrum heißt dieses Stück. Ein Ausschnitt daraus. 8 Minuten lang eigentlich. Schaffen wir nicht ganz. Aber wenigstens ein kleiner Eindruck. Ja, so geht's noch eine ganze Weile weiter. Spectrum, das Stück von Mike Wexler aus seiner Platte Dispossession hier im Soundcheck auf Radio 1 mit folgender Wertung.
Geht in Ordnung. Hit, Hit, Hit.
Die Männer sind ihm verfallen und die einzige Frau in der Runde ist dem Charme dieses breitschulterigen Unterwäschemodells nicht erlegen.
Es liegt nicht am Aussehen, es liegt an der Musik.
Soundcheck. Das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel.
Dieses Statement könnte man jetzt eigentlich direkt umdrehen, wenn es um den nächsten Künstler geht. Willis Earl Beale und seine Platte Acousmatic Sorcery.
Ja, also Willis ist ein schwarzer junger Mann mit einer alten Seele. Das könnte man über ihn sagen. Er scheint anders zu sein als andere junge Männer in seinem Alter. Er ist 27, er mag das Internet nicht, hat auch keinen Computer, ist bei seiner Großmutter in einem Vorort von Chicago aufgewachsen und hat als Straßenmusiker angefangen, Musik zu machen. Und dann ist er mit seiner Musik auf Wanderschaft gegangen, und zwar quer durch die USA von New Mexico nach Illinois. Und die Legende besagt, dass er in seine Demo-Tapes seine Telefonnummer Telefonnummer reingesteckt hat, damit der oder diejenige, die sie finden, ihn kontaktieren können. Und die 11 Songs auf seinem Debüt Acousmatic Sorcery, die hat er angeblich auf der Cole Avenue in Albuquerque aufgenommen, so steht es zumindest im Booklet, mit schlechtem Equipment, weil er das genauso mag, wie er sagt, und er hofft, dass das auch die Hörer seiner Musik mögen. Und obwohl diese 11 Songs von seinem Debüt sehr ruppig klingen und manche wirklich schwer hörbar sind, geht irgendwie eine Magie von diesen bis auf die Knochen abgespeckten Beat-Poeten-Songs aus. Und wir hören Take Me Away von Willis Erbil.
Take Me Away, Willis Earl Beagle aus seiner Platte Acousmatic Sorcery. Ja, 2012, nicht 1931.
Hat mich erinnert an den Soundtrack dieses tollen Coen Brothers Films Oh Brother Where Are You? Der auch in den 20er, 30er Jahren spielt und das ist eine Sammlung von Bluegrass, Country, Blues Musik aus dieser Zeit. Und das klingt einfach auch schon so schlecht, dass man denkt, das müsste irgendwie eine alte Shellac-Aufnahme sein aus dieser Zeit. Ist auf jeden Fall interessant.
Also ich finde ja fast, weil du das jetzt erwähnt hast, den Film, dass die Sachen da gegen Willis Erbil fast ein bisschen domestiziert so klingen. Mhm. Der klingt echt, also die reine Leere irgendwie, ist Wahnsinn.
Mich beeindruckte auf der einen Seite durch die Konsequenz, alles so down zu sizen, dass es eigentlich nicht mehr geht. Das finde ich ja irgendwie bewunderns- und beachtenswert. Andererseits muss ich auch ganz ehrlich sagen, muss ich nachdenken, was will er mir damit vermitteln? Er ist doch nicht der arme Sklave, der in den Baumwollfeldern sitzt und da Baumwolle pflücken muss in den 30er Jahren und muss keine traurigen Lieder darüber singen. Und da frage ich mich, warum klingt das so wie dieser Blues-Klassiker? Bin ich jetzt, eigentlich bin ich ja offen für alles, aber irgendwie,
das klingt ja nicht, das sind keine Blues-Klassiker, die hier.
Es ist kein Blues, natürlich nicht,
aber der Sound ist schlimmer als im Baumwollfeld. Der Mann ist, unglücklich verliebt.
Ja, Gott, sind wir doch alle.
Always My Silent Lover, Willis Earl Beale aus seinem Album Acousmatic Sorcery. Das finde ich hochgradig faszinierend, was er hier gemacht hat. Diese Lo-Fi-Ästhetik, die ein bisschen konterkariert wird durch die Verpackung dieser Platte, die aussieht wie so ein Underground-Pulp-Buch der späten 60er, frühen 90er Jahre. Er hat das selbst gestaltet mit so einer Schablonenschrift, wie man das früher noch lernen musste, wenn man zum Beispiel Elektriker lernte oder sowas. Es gibt ein winziges Büchlein dazu, das eine Geschichte erzählt. Es gibt so pornografische Zeichnungen von ihm, Bleistiftzeichnungen. Das führt alles zurück in so eine Tradition der Weird Blackness, die total vergessen zu sein scheint. Also ich habe mich erinnert gefühlt, was die Literatur angeht, an so ein legendäres Buch von Steve Cannon, Groove, Bang and Jive Around, so ein psychedelischer New Orleans Porno aus den späten 60er Jahren. Interessant ist ja, dass es gerade so ein Interesse gibt an diesen Field Recordings der 30er Jahre, durchgedrehte Gospel-Prediger, seltsame Straßenmusiker, die eben nicht Blues oder Jazz oder sowas spielen, sondern eine völlig eigene Musik, die sich dann eben nicht mehr mit Black sozusagen überschreiben lässt, weil sie in ihrer eigenen weirden Welt lebt. Und Tom Waits zum Beispiel bedient sich seit vielen Jahren daran. Im Word Magazine gibt es ein Interview mit ihm und dann sagt er, naja, also so Typen wie Washington Phillips, den kennt man ja noch. Denke ich, aha, Washington Phillips kennt man noch. Und dann, aber was ist mit zum Beispiel Reverend Edward Claiborne, wer kennt den noch? Oder Thurlow Lawrence und Clement Barone oder Reverend Calvert und Sister Billy Holstein. Ja, seltsame, weirde, schwarze Musiker der 20er und 30er Jahre. Und da fühlt er, da hat er seinen Nerv da irgendwie ausgefahren, da fühlt er rein. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob er nicht vielleicht auch ein wahnsinnig cleverer Typ ist. Nicht einfach nur ein genialer Primitiver, sondern auch ein cleverer Typ.
Der hat ja bei The X Factor hat er sich beworben und mitgemacht, ne?
Und
er ist nicht in den Endausscheid gekommen, aber er hat da mitgemacht und das fand ich dann irgendwie so, das passt so überhaupt nicht. Und er arbeitet jetzt auch schon an einem neuen Album mit richtigen Musikern und allem Pipapo, richtig produziert. Aber was ich an diesem Album wirklich so faszinierend finde, ich finde schon, dass da auch Blues mit bei ist. Also allein seine Stimme ist wirklich sehr bluesig. Und diese Punk-Attitüde, die es ja auch im Blues gibt, dieses, es gibt halt nicht viel, woraus man macht aus Scheiße Gold, genau wie im Punk. Und das zieht er so durch, so konsequent. Das gefällt mir echt gut.
Hat mich erinnert an auch so geniale Dilettanten wie Daniel Johnston zum Beispiel, diesen psychisch kranken Singer-Songwriter, der seine ersten Platten auf einem Kassettenrekorder aufgenommen hat und irgendwie zig Liebeslieder an eine, ich glaube, McDonald's-Verkäuferin geschrieben hat, in die er maßlos verliebt war. Daran erinnert mich dieser super Lofi-Sound. Und ich find's auf jeden Fall spannend. Ich weiß nicht, ob wenn jetzt die neue Platte, wenn er die richtig im Studio mit guten Musikern aufnimmt, ob das dann nicht diesen Zauber verliert, den das jetzt noch hat.
Zauberei ist übrigens ein gutes Stichwort. Also dieser Titel des Albums, ne, Acousmatic Sorcery, das bedeutet ja übersetzt so viel wie unsichtbare akustische Zauberei. Und ich glaube, er sieht sich auch so ein bisschen als so eine Art Hexenmeister, der ja so Voodoo macht auch auf eine
Passt
Art und
zu
Weise.
Dr. John,
ja.
Den wir am Anfang gesehen haben.
Ja, das ist eine große Klammer. Mir gefällt aber auch diese seltsame Verweigerungshaltung, die vielleicht eine Überlebensstrategie auch ist. Also 27 haben wir gelernt, ist er. Er sagt ja ganz Internet Quatsch, das interessiert mich alles nicht mehr. Vielleicht ist er sozusagen ein postindustrieller Musiker, der mit batteriegetriebenem Equipment seine Musik machen kann, seine Vision umsetzen kann. Interessanterweise ist er beim einem der hipsten Label überhaupt gelandet, nämlich XL Records, was ja zu den wenigen Plattenfirmen heutzutage gehört, deren Produkte völlig heterogen sind, die aber immer irgendwas haben. Also man kann jedes Produkt im Prinzip sich zulegen und wird etwas Interessantes geliefert bekommen. Ich denke mal, die letzte Gil Scott-Heron-Platte zum Beispiel wurde da veröffentlicht, solche Geschichten. Das ist ein schöner Weg, finde ich, also zu sagen, ich mache da nicht mehr mit und das hier ist mein Ding. Und als die Musik eben lief, erzählte Elissa, die ihn ja schon live gesehen hat, dass dieses Stück, was wir gerade gehört haben, live dann eben völlig anders daherkommt, der sein Material eben so auch zerstört oder vergewaltigt teilweise schon, um immer was Neues zu machen und in seiner komischen, weirden Welt. Ich weiß nicht, ob das nächste Album, das ist ja reine Spekulation, aber ich glaube, der kann seinen Zauber gar nicht verlieren, egal wie das klingt. Also vermutlich ist das hier tatsächlich seiner Armut geschuldet, dass es so klingt, wie es klingt. Das ist kein ästhetischer Ansatz.
Ich muss trotzdem sagen, dass mich diese Platte verwirrt. Aber ich meine, was kann einem eigentlich Besseres passieren, dass einem ein nennen wir es Kunstwerk, so an die Seele geht, dass man zumindest aus der Bahn geworfen wird und überlegt, was erlebe ich da gerade? Passiert da was mit mir? Wenn ja, was passiert? Aber ich bin trotz alledem so hin und her gerissen. Das ist immer noch besser, als es abzulehnen. Es gibt Millionen Sachen, wo ich sage, das will ich nicht hören. Hier geht es mir fast umgekehrt. Hier will ich es unbedingt richtig gut finden. Aber ich habe, obwohl ich sicherlich auch von der Tendenz ein trauriger Mensch bin, den Zugang dazu noch nicht wirklich gefunden. Vielleicht habe ich es noch nicht oft genug gehört, das kann durchaus sein.
Naja.
Ich glaube einfach, dass, also die ruhigen Songs, die sind natürlich irgendwie schön, aber der schreit auch immer wieder dazwischen. Man befindet sich beim Hören dieses Albums einfach außerhalb seiner eigenen Wohlfühlzone und das tut weh. Mhm. Aber deswegen geht es auch so nah. Mhm.
Und es ist wichtig. Und es ist gut. Und es gibt nochmal eine Chance einzutauchen in die Welt von Willis Earl Beale mit diesem Stück Monotony. Monotony, Willis Earl Beale aus seinem Album Acousmatic Sorcery. Das waren jetzt die Hits, die wir quasi auch gehört haben. Es geht auf dem Album noch ganz, ganz anders. So roher, rauer, kaputter. Ja, das war hier die schöne Musik, die er halt auch machen kann. Und das ist die Wertung.
Geht in Ordnung. Hit, Hit, Hit.
Dreimal Hits ausscheren aus dieser Reihe der Bewunderer und Bewunderinnen scherte Jürgen König, der sich mit so einem Geht in Ordnung durchringen konnte und sich in ein paar Jahren natürlich ärgern wird, weil dann immer noch Menschen zu ihm kommen, die sagen, ja, aber hast du das denn nicht erkannt damals, das Genie dieses jungen Mannes? Wie konntest du nur, du hast ihn darum gebracht, qualifiziert zu sein für den Soundcheck Award.
Du weißt, Scheitern als Chance.
Mhm.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Freitags ab 21 Uhr auf Radio 1.